Wir haben gerade das Lied gesungen, in dem wir proklamiert haben, dass Jesus Christus der Herr ist. Und dass es niemanden gibt, der diese Stellung in Frage stellen wird. Vor ihm wird sich jedes Knie beugen. Und mit diesem Bild soll nun nicht gesagt werden, dass, wenn Jesus wiederkommt, alle Menschen in einer langen Prozession vor ihm vorbeigehen und dann in die Knie gehen. Das wäre nur ein Ritual und bei der Menge von Menschen, die es gibt, ein ziemlich langweiliges noch dazu, zu dem Jesus bestimmt keine Lust hätte. Was Paulus im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 10, wo das steht, gemeint hat oder zum Ausdruck bringen wollte, ist vielmehr, dass selbst die gottlosen, noch so gottlosen Menschen die Herrschaft Jesu bei seiner Wiederkunft nicht mehr in Frage stellen können. Es wird so offenbar sein und sein Richtspruch wird kein Widerspruch von irgendjemandem erfahren. Als ihr dieses Lied gesungen habt, habt ihr es mitgesungen, weil das halt so der Liedtext ist? Oder weil es eure Überzeugung ist, dass Jesus der eine wahre Herr ist und dass es keinem anderen gibt und keinen anderen Herrn geben darf? Ich frage deshalb, weil das eine für unser Leben wirklich entscheidende Frage ist. Eine Frage, deren Beantwortung weitreichende Konsequenzen hat und eine Frage, die ihr so oder so beantwortet haben werdet, wenn ihr nach diesem Gottesdienst nach Hause geht. Denn Jesus hat gesagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer also nicht antworten kann oder nicht antworten will darauf, wer der Herr ist, bekennt damit nichts anderes, dass für ihn Jesus hier und heute nicht der Herr ist. Um besser zu verstehen, welche Bedeutung unsere Antwort auf diese Frage hat, wer unser Herr ist, möchte ich mit euch heute drei Verse aus der Bergpredigt betrachten, die ich persönlich als die schockierendsten in der ganzen Bergpredigt empfinde. Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Bevor wir uns dieser Aussage Jesu im Detail zuwenden, will ich eines ausdrücklich hier klarstellen. Wenn wir den Textzusammenhang lesen, hat Jesus diese Verse an falsche Propheten und Irrlehrer gerichtet, die, wie es in Vers 15 heißt, in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Wenn du bei deiner Bekehrung in Anspruch genommen hast, dass Jesus Christus für deine Sünde gestorben ist und dass du durch ihn ewiges Leben empfangen hast, dann wird er nie zu dir sagen, ich habe dich niemals gekannt, weiche von mir. Für die Jünger Jesu gilt in Bezug auf das Gericht das, was Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 11 bis 15 geschrieben hat. Da heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag des Gerichtes wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennt, wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Für uns wird es im Gericht um Lohn und Beschämung oder Beschämung gehen und nicht um ewiges Leben und Verdammnis. Was mich an diesem Text aber so schockiert hat, ist nicht, dass der Herr uns droht, dass er mich oder dich nicht kennen wird, wenn er wiederkommt, sondern dass es offensichtlich möglich ist, dass wir ihn als den Herrn proklamieren, sogar in seinem Namen Wunder tun und trotzdem ist er in Wahrheit nicht unser Herr. Wir sagen mit unseren Lippen, Herr, Herr, aber in unserem Herzen lassen wir ihn nicht unseren Herrn sein. Deshalb ist es eine ganz wichtige Frage, wer ist mein Herr? Weißt du, wer dein Herr ist? Na klar, darüber brauche ich doch gar nicht nachzudenken. Jesus ist mein Herr. Da bin ich inzwischen etwas vorsichtiger geworden. Ich habe mir diese Frage noch einmal neu gestellt und auch den Herrn gefragt. Und dabei hat er mir vor meinen inneren Augen Erinnerungen an Situationen geweckt, in denen Jesus nicht der Herr war. Und ohne dass ich euch Unrecht tun will, glaube ich, behaupten zu können, dass es bei euch nicht viel anders ist. Denn es gab wohl bei uns allen, auch nach unserer Bekehrung, Situationen, in denen Jesus nicht der Herr war, selbst wenn wir es behauptet haben oder vielleicht sogar in seinem Namen aufgetreten sind, obwohl er uns dazu gar nicht gesandt hatte. Und was ist in den Situationen, in denen Jesus nicht mein Herr ist? Was ist dann? Luther hat im Jahr 1525 in einer seiner grundlegenden theologischen Schriften, die heißt Über den geknechteten Willen, hat er geschrieben, dass der Mensch mit einem Lasttier zu vergleichen ist, das entweder von Gott oder vom Teufel geritten wird. Entweder ist der eine sein Herr oder der andere, aber ohne Reiter ist es nie. Erschreckt euch das nicht auch? Wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann reitet dich der Teufel. Ich will, dass Jesus mein Herr ist. Und ich will auch nicht in dem Irrglauben leben, dass er es sei. Und in Wahrheit habe ich mich einem anderen Herrn ausgeliefert. Und deshalb will ich auch jederzeit herausfinden können und Klarheit haben, wer mein Herr ist. Wie können wir das erreichen? In dem gelesenen Text ist das von Jesus eigentlich ganz einfach festgelegt worden. Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Oder anders formuliert, es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern was du tust. Bei Menschen, die im Rampenlicht stehen und die von vielen beobachtet werden, fällt das natürlich schnell auf, wenn sie etwas anderes tun, als sie sagen. Das kommt bei Politikern sehr häufig vor. Beim ersten Mal nimmt man es noch hin nach dem Motto, naja, wir sind ja alle nur Menschen. Aber wenn es sich wiederholt, dann verlieren diese Menschen ihre Glaubwürdigkeit. Und vor allem Politiker mit einem hohen moralischen Anspruch, die auftreten und den Mund aufreißen gegen sexuelle Zügellosigkeit und dann dabei ertappt werden, dass sie im Umgang mit Callgirls oder Homosexuellen stehen, die sind ein gefundenes Fressen für die Presse. Ich war vor etlichen Jahren mal zu einer Tagung in den USA und damals gab es so einen Fall und das Versagen dieses Mannes nahm in den Fernsehnachrichten mehr Raum ein als alles andere, was in der restlichen Welt passiert ist. Es war unglaublich. Von 10 Minuten Nachrichten waren 8 Minuten über diesen Mann. Jedes noch so unwichtige, aber schmutzige Detail wurde ans Licht gezogen. Und solche Vorkommnisse in den vergangenen Jahrzehnten sind ja immer wieder passiert und haben zumindest in Deutschland dazu geführt, dass Politiker mittlerweile ein ganz schlechtes Ansehen in der Gesellschaft haben, weil bei ihnen oft für alle sichtbar eine unüberbrückbare Kluft besteht zwischen dem, was sie gesagt haben und dem, was sie uns vorleben. Ihr Problem ist, dass ständig die Augen von vielen auf sie gerichtet sind. Wir können uns dagegen irgendwo in der Masse verstecken. Niemand beobachtet uns so genau. Niemand sieht, wenn wir etwas anderes tun, als wir sagen. Aber wisst ihr, was unser Problem ist? Wenn wir oft denken, dass uns keiner sieht, wenn wir etwas Unrechtes tun, so gibt es doch einen, der immer zuschaut. Und dabei ist nicht das Problem, dass er uns zuschaut. Denn unser Herr beobachtet uns nicht, um unsere Verfehlungen groß und laut, so laut wie möglich in die Öffentlichkeit zu zerren und um uns dafür zu strafen, sondern um für uns da zu sein und uns zu helfen, damit wir aus unseren Verfehlungen wieder herauskommen, dass unsere Schuld vergeben wird, ohne dass wir noch mehr Schaden nehmen oder Schaden anrichten. Das Problem, das wir haben, besteht darin, dass wir manchmal denken oder so tun, als gäbe es den Herrn nicht. Wenn man das hört, sagt man sich, so blöd kann man doch gar nicht sein. Denn wir wissen ja, und das sagt uns das Neue Testament vielfach, dass wir nie allein sind. Jesus hat am Ende, kurz vor seiner Himmelfahrt, Matthäus 28, Vers 20 gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und Paulus hat geschrieben, 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und Johannes hat festgehalten, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wie kann es sein, dass wir diese grundlegende geistliche Wahrheit dennoch manchmal einfach beiseite schieben? Wenn ich mit meiner Frau zusammen in einem Zimmer war, dann wusste ich, dass sie da ist, ohne dass ich darüber nachdenken musste. Selbst wenn ich irgendetwas konzentriert gelesen habe und mir ist beim Lesen etwas aufgefallen, dann musste ich nicht erst nachdenken, wo ist Monika? Hat sie nicht gerade eben noch auf der Couch gesessen? In meinem Unterbewusstsein wusste ich einfach, dass sie da ist und ich sagte zu ihr, ohne überhaupt darüber nachdenken zu müssen, du guck mal, was der hier geschrieben hat. Selbst morgens, wenn ich aus dem Schlaf aufgewacht bin und noch gar nicht richtig da war, wusste ich sofort, dass sie neben mir liegt. Meine Seele wusste es, ohne dass ich die Augen aufmachen musste. Und ich denke, euch geht es auch so. Wenn ihr mit jemandem im gleichen Raum seid, wisst ihr, dass er da ist, auch wenn ihr euch auf was ganz anderes konzentriert. Woher kommt es dann, dass wir Gottes Gegenwart vergessen, obwohl er seit unserer Bekehrung durch seinen Heiligen Geist immer bei uns ist? Liegt es daran, dass er unsichtbar ist? Das glaube ich eigentlich nicht. Wenn meine Frau nicht gesagt hat, dass sie weggehen würde, dann wusste ich, dass sie in der Nähe ist, auch wenn ich sie nicht sehen konnte oder gefühlt habe, einfach weil sie mir das zugesagt hatte. Und wenn meine Frau gehalten hat, was sie gesagt hat, wie viel mehr tut Gott das? Was ist also der Grund, dass wir immer wieder vergessen, dass Gott der Herr bei uns ist? Ich denke, es liegt daran, dass wir keine klare Entscheidung getroffen haben, wer er für uns ist. Dass wir keine klare Entscheidung darüber getroffen haben, dass er mein Herr ist. Wenn wir uns wieder einmal über seinen Willen hinweggesetzt haben, bilden wir uns ein, dass es reicht, anschließend zu sagen, Herr, Herr, und ohne dass dieser Ausruf irgendwelche Veränderungen in uns bewirkt. Aber das stimmt nicht. Herr, Herr sagen viele und Jesus kennt sie nicht einmal, sagt er. Jedes Mal, wenn wir uns von ihm abwenden und er, wenn auch nur für kurze Zeit, nicht mehr unser Herr sein darf, ist es notwendig, dass wir uns wieder bewusst für ihn entscheiden und ihn neu einladen, Herr in unserem Leben zu sein. Dazu müssen wir den Schrott in unserem Leben erstmal beiseite oder ausräumen, den wir ohne ihn aufgesammelt haben, weil es einfach mit ihm nicht zusammenpasst. Jesus kommt durch seinen Geist nicht in eine Mülltonne. Wir müssen ihm neu Raum in unserem Herzen geben, bekennen, dass wir ihn als unseren Herrn haben wollen und uns entscheiden, seinen Willen zu tun. Das geschieht aber nicht, wenn wir einfach nur sagen, Herr, Herr. Um das Bild von Martin Luther noch einmal aufzugreifen, wenn wir vom Teufel geritten werden, kommt der Herr nicht einfach, setzt seine überlegene Macht ein, um den Teufel herunterzustoßen und um sich selber wieder in den Sattel zu setzen. Er überlässt es immer, uns zu entscheiden, wer der Herr sein soll. Er drängt sich uns niemals auf. Damit Jesus wieder neu dein und mein Herr wird, ist es notwendig, dass wir unser Versagen bekennen, dass wir umdenken. Interessant, dieses Wort umdenken ist metanao. Und wenn man das aus dem Griechischen in der Bibel übersetzt liest, dann heißt das Buße tun. Also wenn wir Buße tun, dann heißt das nicht, dass wir irgendeine Strafe bezahlen oder so und so viel Gebete herunterspulen, sondern Buße tun heißt, ich denke wieder in die rechte Richtung. Und dass wir dann den Herrn bitten, dass er wieder die Herrschaft in deinem oder in meinem Leben übernimmt. Und dann und nur dann, wenn wir ganz bewusst das so tun, findet der Herrschaftswechsel statt und Jesus ist wieder dein oder mein Herr. Wir haben uns schon vorhin bewusst gemacht, dass wir in den Zeiten unseres Lebens, in denen Jesus nicht der Herr ist, einen ganz anderen Herrn haben. Dieser kommt in der Regel sehr geschickt und attraktiv verkleidet. Aber unter seiner Maske ist er der Herr dieser Welt der Finsternis, wie Paulus ihn im Epheserbrief bezeichnet hat. Und die Verlockungen, mit denen er uns oft ködert, sind Geld, Sex und Macht. Und mit denen kann er den Herrn immer wieder erfolgreich aus unserem Leben verdrängen. Ich will diese Verlockungen nicht im Einzelnen beschreiben, weil es wichtiger ist, dass wir Klarheit über Jesus haben, den wahren Herrn. Aber wer merkt, dass der Herr, der sich hinter diesen Versuchungen verbirgt, in seinem Leben noch entlarvt werden muss, der sollte einmal dieses Buch von Richard Foster lesen, das heißt Geld, Sex und Macht, die Realitäten unseres Lebens unter der Herrschaft Christi. Da werden uns die Augen geöffnet, in welcher raffinierten Weise wir da auf falsche Wege geführt werden. Ich möchte nur einen kurzen Gedanken zum Bereich Geld weitergeben. Jesus hat in der Bergpredigt, in meiner Bibel ist das nur eine Seite vor dem Predigttext, seinen Jüngern, also auch uns, klar gesagt, dass unser Besitz, unser Geld ein Götze sein kann. Dass wir entweder dem dienen oder Jesus. Wörtlich hat er geschrieben oder hat er gesagt, Matthäus 6, Vers 24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Die meisten Christen meinen nun, dass sich die Herrschaft des Geldes in Raffgier und Geiz äußert, darin, dass ein Mensch nur noch an das oder an sein Geld denkt und wie er es vermehren kann. Davon sind wir ja, Gott sei Dank, meilenweit entfernt, das kann uns nicht passieren. Aber so extrem muss das nicht sein. Das ist nur eine geschickte Lüge, dass es nur dieses Extreme wäre. Die Herrschaft des Geldes in deinem und in meinem Leben schleicht sich viel dezenter ein. Und sie besteht zum einen darin, dass wir glauben, dass Geld und Besitz uns Sicherheit geben kann. Aber Jesus hat gesagt, entweder ich oder der Mammon. Wie sieht es bei dir aus? Nehmen wir ein Beispiel. Wie sieht es bei dir aus, wenn es um den Zehnt geht? Gott hat in der Bibel, Malachi 3, Vers 10 gesagt, bringt den ganzen Zehnt in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Wenn du dann auf die notwendigen Ausgaben in diesem Monat schaust, vertraust du dann dieser Verheißung Gottes mehr als dem Betrag, der gerade auf deinem Konto gutgeschrieben ist? Zögerst du, den Zehnt zu geben, weil du nicht weißt, dass du dann alle Ausgaben am Ende des Monats wirst begleichen können? Wer oder was gibt dir mehr Sicherheit? Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dabei möchte ich klarstellen, der Zehnt ist keine heilige Kuh. Es geht nicht um diese Summe, sondern es geht darum, wem gebe ich mein Vertrauen? Der Summe, die auf dem Konto steht, oder dass ich vertraue ich dem Herrn, dass er für mich sorgen wird? Das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Und die Herrschaft des Geldes wirkt sich noch in einer zweiten raffinierten Weise aus, indem der Mammon uns einflüstert, ich gebe dir Macht, wenn du mich herrschen lässt. Dann kannst du mit deinem Geld Einfluss ausüben. Ein anderes Beispiel aus der Gemeinde. Wie sieht das aus? Wenn du deinen Gemeindebeitrag in die Gemeinde gibst, lässt du ihn dann los und gibst du ihm Jesus? Oder ist er für dich eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen nach dem Motto, wenn ihr macht, was mir gefällt, gibt es mehr. Wenn nicht, gibt es weniger oder gar nichts mehr. Wenn ich so denke, habe ich mir einreden lassen, dass es sich um mein wohlverdientes Geld handelt, dass ich darüber verfügen kann, ich das Recht habe zu entscheiden, was ich damit mache. Das stimmt, ich kann darüber entscheiden, wie ich will. Allerdings sage ich damit dann auch, Jesus, du bist zwar mein Herr, aber nicht in dem Bereich, wo es um meinen Geldbeutel geht. Da lasse ich es mir nicht nehmen, doch noch mein eigener Herr zu sein. Aber Jesus hat gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es ist so verhängnisvoll, dass Satan, der Verführer, das Entfalten seiner Herrschaft so raffiniert verpacken kann, dass wir denken, wir seien noch auf dem rechten Weg und hätten den Herrschaftsbereich des Herrn nicht verlassen. Wir sagen immer noch Herr, Herr, aber er ist es gar nicht mehr. Diese Gefahr besteht nicht nur in Bezug auf unser Geld, sondern eigentlich in allen Bereichen unseres Lebens. Deshalb ist es wichtig, wie können wir herausfinden, ob Jesus noch unser Herr ist? Können wir das überhaupt? Ja, das können wir. Wie wir vorhin gehört haben, hat Jesus gesagt, dass es darin sichtbar wird, dass, was wir tun oder getan haben. Zu ihm gehört, wer den Willen meines Vaters tut. Und woher kann ich wissen, was der Wille des Vaters ist? Wenn dieser Gedanke in dir hochkommt, diese zweifelschürende Frage, dann muss ich sagen, das ist eine direkte Botschaft aus der Hölle. Seit Pfingsten hat Jesus uns den Heiligen Geist als unseren persönlichen Beistand und Berater gegeben, der uns nie etwas anderes als den Willen Gottes sagt. Niemand von uns muss bei irgendeiner Entscheidung darauf verzichten, zu erfahren, was der Wille Gottes ist und was ihm entgegensteht. Es ist eigentlich nur die Frage, ob ich es wirklich wissen will. Hört ihr oft nicht, was der Heilige Geist vor Entscheidungen rät? Ich kann euch einen Tipp geben, der sich sehr bewährt hat. Ich frage nicht mehr, Herr, was soll ich tun, sondern was ist dein Wille, Herr? Denn er nimmt uns unsere Entscheidungen nicht ab. Wir müssen immer selbst unsere Entscheidungen treffen. Aber er offenbart uns gerne seinen Willen, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Und noch eine interessante Beobachtung mache ich immer wieder. Wenn ich nach einer gewissen Zeit zurückschaue, noch einmal überlege, was ich getan habe, dann sagt mir mein Herz ganz genau, was recht und was unrecht war. Ich brauche dann gar nicht lange zu überlegen. Ich weiß es einfach. Kennt ihr das auch? Ich brauche gar nicht in der Bibel nachzuschauen. Mein Herz weiß, dass eine bestimmte Entscheidung richtig oder falsch war. Nur, mein Herz hat es auch zu dem Zeitpunkt gewusst, als ich mich entschieden habe. Ich habe nur nicht auf mein Herz gehört oder in mich hineingehört. Warum tun wir das so oft nicht? Das mag bei jedem von uns unterschiedliche Gründe haben, aber wenn wir darüber sprechen würden, könnten wir sehr schnell entdecken, dass unsere Bedenken, wenn wir sie vergleichen, eigentlich alle das gleiche Strickmuster haben. Dem Widersacher Gottes gelingt es immer wieder, in unser Denken Misstrauen gegen Gott zu säen. Er lügt uns vor, dass wir Nachteile in Kauf nehmen müssten, wenn wir Gottes Willen tun, dass wir etwas verpassen würden, was schön und gut für uns wäre, dass wir leiden müssten oder dass es uns überfordern würde. Und wir weisen solche Einflüsterungen nicht von uns, obwohl das Wort Gottes klar sagt, dass sie gar nicht wahr sein können, denn von Gott kommt nur Gutes. Wenn sie aber in unserem Denken erstmal Fuß gefasst haben, ist die Folge, dass in uns Angst aufkeimt. Angst vor Nachteilen, wenn wir den Willen Gottes tun. Und deshalb tun wir nicht, was der Herr will. Und letztlich kündigen wir damit Jesus die Herrschaft in unserem Leben auf. Das ist immer wieder die schreckliche Realität in unserem Leben. Wir verlassen den einen Herrn, der es wirklich gut mit uns meint, und werfen uns dem in die Arme, der uns nur zerstören will. Habt ihr euch auch schon mal überlegt, wie verletzend so ein Verhalten eigentlich für Jesus sein muss, der sich für dich und für mich zielstrebig auf diesen schrecklichen Weg in den Tod am Kreuz gemacht hat, nur weil er uns liebt? Er streckt uns seine durchbohrten Hände entgegen, den Beweis, dass er uns wirklich liebt, und wir zucken zurück, weil wir dem Lügner, der immer lügt, Glauben schenken, wenn er uns einflüstert: Pass auf, Gott will dich nur ausnutzen. Paulus, der aus eigener Erfahrung wusste, dass wir immer wieder in einem solchen Entscheidungszwiespalt stecken, fragt uns, Römerbrief Kapitel 8, Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Und wenn ihr einmal zurückblickt und kritisch prüft, ob es in eurem Leben auch nur eine Situation gab, in der ihr im Nachhinein bereut habt oder bereuen müsst, dass ihr den Willen Gottes getan habt, dann werdet ihr genauso wie ich bekennen müssen, es gibt nicht einen einzigen Fall. Der Wille Gottes in Bezug auf unser Leben, in Bezug auf dein und mein Leben, ist immer gut für uns. Manchmal können wir es nicht gleich erkennen oder verstehen, aber Gott ist immer für uns. Er will niemals durch uns oder schon gar nicht auf unsere Kosten für sich einen Vorteil schaffen. Das wird auch keinen Sinn machen. Was wollten wir für ihn tun oder erbringen, was er nicht schon längst hat oder sich vollkommen und makellos selber verschaffen können? Wir können immer nur davon profitieren, den Willen Gottes zu tun und damit ihn unseren Herrn sein lassen und nicht den Teufel. Wer ist also dein Herr? Wenn du siehst, dass es Jesus ist, dann ist es gut. Wenn du willst, dass es Jesus ist, dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Er will es auch sein. Wenn es eine Sorge gibt, die wir uns nie zu machen brauchen, dann ist es die, dass wir wollen, dass er zu uns steht und er würde nicht wollen. Er will immer unser Herr sein. Wir müssen ihn lediglich einladen und ihn Herr sein lassen. Er hat in dem gelesenen Text gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Jesus ist also nicht dann unser Herr, wenn wir Herr, Herr sagen, sondern wenn wir tun, was er sagt. Und praktisch sieht es so aus, dass wir in unserem Denken nicht mehr die Lüge zulassen, dass er uns in irgendeiner Weise schaden könnte. Dass es uns überhaupt in irgendeiner Weise schaden könnte, wenn wir den Willen Gottes tun. Egal, wie der äußere Anschein aussieht. Lasst euch nicht von der Situation, in der ihr euch befindet, Angst machen. Lasst euch nicht etwas einreden, wenn die Situation schwierig oder schlecht aussieht. Solche Gedanken, die uns davon abziehen wollen, kommen immer von unten. Und wenn du feststellst, dass solche Überlegungen in dir hochkommen, wenn solche Ängste in dir hochkommen, dann gib ihnen keinen Raum, folge ihnen nicht, sondern gebiete ihnen, dass sie aus deinem Denken verschwinden und tue auf der Stelle, was du als den Willen Gottes erkannt hast. Das wird dir Sieg bringen, weil du dann auf der Seite Jesu stehst. Und er ist dein Herr und er sorgt für dich. Und das ist garantiert, weil er das in seinem Wort sagt. Und mit jedem Mal, in dem du dich für seine Herrschaft entscheidest, wirst du gewisser und sicherer, dass seine Herrschaft gut für dich ist. Das gilt besonders auch für herausfordernde Situationen. Am Ende des 8. Kapitels im Römerbrief stehen diese bekannten Verse, die ganz klar bezeugen, dass wir durch schwierige Situationen hindurch müssen. Wir alle müssen durch solche schlimmen Zeiten durch. Und gerade dafür haben wir diese verlässliche Zusage, dass der Herr uns auf jeden Fall festhält, dass er bei uns ist, dass uns nichts von ihm trennen kann. Da heißt es, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn, deinem Herrn. Amen. Zum Abschluss des Gottesdienstes und ich möchte euch bitten, dass ihr zum Segen aufsteht. Danke, Herr Jesus, dass du zu jedem von uns diese persönliche Beziehung aufgebaut hast, dass du uns liebst, dass du unser Herr sein willst. Und danke, Herr, dass du der einzige Herr bist, der nur für uns da ist und der nicht will, dass wir ihm dienen, weil wir für ihn etwas leisten sollen, sondern der unser Herr sein will, damit wir geschützt sind vor dem, der uns schaden will. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen, auch mir, zeigst, wo wir Schritte vorangehen sollen, dass wir noch näher zu dir kommen, dass wir noch fester in deiner Herrschaft stehen. Danke, dass du mit uns gehst aus diesem Gottesdienst, in diesen Tag und in die vor uns liegende Woche und dass wir diese Gemeinschaft mit dir haben können. Danke, dass du uns segnest, dass du uns einhüllst mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deinem Frieden und dass du für uns sorgst. Und darüber preise ich dich. Dem aber, der über alles hinaus in noch weit höherem Maße zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis zu allen Geschlechtern, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.